Guten Morgen, ich wünsche Ihnen auch noch allen ein gesegnetes zweites Adventsfest, einen Sonntag mit Freude. Ich predige heute über Lukas 21, das ist so ein Kapitel, das über die Endzeit nachdenkt. Und Jesus sagt dort, es werden Zeichen eintreten an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Völker, sodass sie sich nicht zu raten wissen vor dem Tosen und Wogen des Meeres. Menschen werden den Geist aufgeben vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen werden. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen auf eine Wolke kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Wenn aber dies zu geschehen anfängt, so richtet euch auf und hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis, schaut auf den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie bereits ausschlagen und ihr seht es, merkt ihr von selbst, dass der Sommer schon nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, merken, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen sein wird. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Ich nehme an, Sie schauen auch in diesen Tagen nicht nur an den schönen Himmel, der mal die Sonne zeigt, sondern beobachten auch die Natur, dieses Vergehen und Werden, die Blätter fallen ab, aber neue Knospen sind schon da für das Frühjahr. So ein Kreislauf aus Vergehen und Werden. Manche sehen ja auch bei Gott so einen Kreislauf, so nach dem Motto, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Früher gab es Philosophen, die genauso dachten. Die nannten sich Stoiker, die Stoa. Die dachten, alle 3000 Jahre fängt die Weltgeschichte von vorne an. Da gibt es erst so ein Feuer-Weltgericht und dann geht alles wieder von vorne los. Heute gibt es etwas modernere Leute, vielleicht auch hier unter uns, die denken, wenn du gestorben bist, dann kommt dein Leben wieder in einer sogenannten Wiedergeburt. Dann kannst du nochmal alles erleben, was du vielleicht bisher versäumt hast. So eine Art zyklisches Geschichtsdenken. Die Bibel denkt da ganz anders. Sie denkt nicht kreisförmig, sondern linear. Und sagt, die Geschichte wiederholt sich nicht, sondern sie geht auf ein Ziel zu. Und dieses Ziel heißt Reich Gottes. Sie geht auf Gottes Reich zu. Und das bedeutet, dass dann irgendwann Gott alles in allem sein wird. Das heißt, er erfüllt alles. Es gibt keinen Widerspruch mehr, keinen Widerstand. Heute ist es ja durchaus noch möglich, das Kreuz an der Wand abzuhängen, damit man auch Politik ohne ihn machen kann. Oder auch in der Kirche sich über sein geschriebenes Wort hinwegzusetzen, neue Verlautbarung zu geben, die Gott eigentlich so nicht möchte. Oder auch im persönlichen Leben Gott einen lieben Mann sein zu lassen, der nichts zu sagen hat, ist alles möglich. Aber dann wird Gott alles in allem sein. Das heißt, es gibt nichts mehr, was ihm entgegensteht. Und zu diesem Ziel hin führen zwei Linien. Das eine ist eine Rettungs- und Erlösungslinie und das andere ist eine Verderbens- und Gerichtslinie. Jesus kann, um in einem biblischen Bild zu sprechen, entweder der Eckstein eines Lebensgebäudes sein oder zu einem Stolperstein werden. Er kann entweder der Retter sein oder der Richter. Sie kennen wahrscheinlich das Beispiel von einem Wasserfass, wo so langsam es hineintröpfelt. Und sie sagen, oh, da ist noch jede Menge Platz drin, das dauert ja noch ganz lange, bis das irgendwann mal sich füllt. Aber es steigt immer weiter und irgendwann ist es voll und dann reicht nur noch ein Tropfen, dass es überläuft. So füllt sich die Weltgeschichte eigentlich immer mehr mit der Schuld der Menschen. Es wird immer mehr und die Erde reift sozusagen immer mehr dem Gericht Gottes entgegen. Wer das Alte Testament mal gelesen hat, das fängt ja so mit der Schöpfung an, dann kommt bald der Abraham. Und diesem Abraham wird einmal gesagt, dass seine Nachkommen über die ganze Welt zum Segen werden und er vor allen Dingen ganz viele Nachkommen hätte. Und der Abraham, der war ausgesprochen traurig und sagte, naja, so ist das ja nicht, ich habe noch nicht mal einen Sohn, aber den bekam er dann. Und dann wurde ihm gesagt, seine Nachkommen würden dieses Land besetzen, in dem er jetzt zu Gast war. Nämlich das Palästina, heutige Israel, aber erst nach 400 Jahren, zwischendrin wären sie in einem fremden Land, wo sie fast wie Sklaven leben würden, dann würden sie hierher zurückkehren, erst in 400 Jahren, denn die Schuld der Amoriter sei noch nicht voll. Das heißt, die Landesbewohner waren diese Amoriter und deren Schuld wäre noch nicht voll. Erst in 400 Jahren wäre sozusagen das Fass am Überlaufen und dann würde Gott als Gerichtshandeln sie aus diesem Land vertreiben und auch vernichten. Es ist also interessant, wie Gott in Jahrhunderten denkt. Die Schuld war noch nicht voll. Gilt sicher auch ein Stück weit für die Erde. Hier heißt es, dass kosmische Zeichen eintreten würden an Sonne, Mond und Sternen, wobei das ja nicht nur kosmisch sein muss. Mond und Sterne oder gerade auch Sterne sind in der Bibel auch ein Bild für Engelmächte. Das heißt, dass auch in der unsichtbaren Welt Dinge sich verschieben. Wer die Offenbarung mal gelesen hat, liest zum Beispiel, dass dort ein Drittel der Sterne auf die Erde fällt. Ist ja rein kosmisch überhaupt nicht möglich, weil die Erde viel zu klein ist für diese Sterne. Aber wenn Sterne Engelmächte sind, dann ist das durchaus möglich, dass diese abgefallenen Engel unter uns ihre Arbeit tun, wenn auch eine schlechte. Und hier ist die Rede von einer Angst der Völker. Gut, Angst kennt jeder von uns. Ich bin sicher, dass das so ist. Jesus sagte mal seinen Freunden, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Aber wenn diese Angst sich dermaßen steigert, dass die Leute dabei wie in einem Schockzustand sogar ihr Leben verlieren, dann wird es natürlich extrem, so wie es hier steht. Und das Meer würde wogen und tosen. Das nicht an das Mittelmeer gedacht, auch nicht an die Ostsee oder Nordsee, sondern an das Völkermeer. Das würde dermaßen auf und ab gehen, dass keiner mehr weiß, was vorne und hinten ist und wo es überhaupt hinsteuert. Man kann schon sagen, dass die Unruhe auch unter uns zunimmt, genauso wie die Zahl der Kriege auf der Welt zunimmt, die Naturkatastrophen zunehmen. Und wenn man an unser eigenes Land denkt, jedes Jahr ein neuer Pleiterekord von Firmen, eine Auflösung und Zerfall der Familien, eine Massenvernichtung auch unter uns, jedes Jahr 100.000 Tote durch Nikotin. Vielleicht trete ich jetzt jemand unbewusst auf den Fuß. Das möchte ich nicht unbedingt, aber er sollte trotzdem drüber nachdenken, was das bedeutet. Oder jetzt Angst vor einem drohenden Irakkrieg. Unter uns werden auch Retter gesucht. In der Wirtschaft nennt man die dann Sanierer, Leute, die die Sache irgendwie wieder in den Griff bekommen und dafür sorgen, dass es weitergehen kann. Katastrophale Zustände gab es auch früher schon. Das ist nichts Neues. Wenn jemand im 30-jährigen Krieg gelebt hätte oder viele von ihnen im Zweiten Weltkrieg, die wussten genügend, was Angst ist und Katastrophen. Aber diese Katastrophen werden eben im Moment auch global, nicht nur lokal. Und das ist sicher dann schon ein Stück mehr. Als ich Teenager war, gab es 2,5 Milliarden Menschen auf der Erde. Jetzt haben wir etwas über 6 Milliarden. Das heißt, die Bevölkerung wächst mit 2% pro Jahr. Das heißt, sie verdoppelt sich alle 35 Jahre. Es ist so wie eine Exponentialkurve, die so ganz langsam steigt und dann auf einmal nach oben wegschießt. Klar, je mehr Menschen, desto mehr Streit, auch desto mehr Katastrophen auf der Erde. Und wir können eine Zunahme der Intoleranz beobachten in der Weltgesellschaft, dass auch scheinbar friedliche Religionen wie der Hinduismus plötzlich aggressiv wird und dass es Religionskriege gibt. Natürlich auch viele Kriege, die um Macht und Wirtschaftsinteressen kreisen oder auch Befreiungsaktionen, die auch um Wirtschaftsinteressen kreisen. Jesus bringt hier ein Gleichnis von einem Feigenbaum und wenn der anfängt auszuschlagen, sollte man merken, der Sommer stünde vor der Tür. Ist ja eigentlich eine Banalität, aber in der Bibel gibt es Bilder und es ist gut, wenn man ein paar davon sich einprägt, um die Bibel besser zu verstehen. Und der Feigenbaum ist so ein Bild, nicht nur so, dass man sagen würde, ja, könnt ihr auch einen Apfelbaum nehmen oder einen Birnbaum, die schlagen ja auch aus. Nein, ein Feigenbaum. Der Feigenbaum ist ein Bild für das Volk Israel, werden Sie im Alten Testament öfters lesen, genauso wie der Weinstock ein Bild für das Volk Israel ist. Weinstock und Feigenbaum, Bilder für das Volk Israel. Und von diesem Volk heißt es, von diesem Baum, dass er wieder ausschlägt. Wenn Sie die Geschichte ein bisschen im Kopf haben, im Jahr 70 nach Christus wurde Israel ausgelöscht als Nation von dem römischen Feldherrn Titus. Auf Jerusalem wurde Salz gestreut, damit er noch nicht einmal etwas wachsen sollte. Die restlichen Israeliten wurden als Sklaven im Mittelmeerraum verkauft. Da gab es eine Überschwemmung des Sklavenmarktes. Die Preise sanken in den Keller für solche Leute. Und damals wurde sozusagen der Feigenbaum abgesägt, um in diesem Bild zu bleiben. Aber aus einem Stumpf können ja wieder Triebe kommen. Und fast 2000 Jahre blieb das Volk außerhalb des Landes. 1948 gab es wieder einen Staat Israel. Man könnte sagen, dieser Feigenbaum kriegt wieder Triebe und Blätter. Frucht bringt er noch keine. Das heißt, in Gottes Augen ist es immer noch ein Volk, das eigentlich nicht so lebt, wie er das möchte. Sieht man ja auch, wenn man die Tagesschau betrachtet und Zeitung liest. Aber dieser Feigenbaum schlägt aus. Und jemand sagte mal, das Volk Israel ist der Zeiger an Gottes Weltuhr, wo man sieht, wie weit diese Weltgeschichte vorgerückt ist. Kann man darüber nachdenken? Hier ist die Rede davon, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen sein wird. Interessant, die Frage ist, was dieses Geschlecht bedeutet. Die ersten Christen dachten, das sind wir. Das heißt, solange wir leben, wird Jesus wiederkommen. Er kam nicht wieder, sie waren teilweise enttäuscht. Aber dieses Geschlecht könnte auch das Menschengeschlecht bedeuten. Dann wäre es natürlich eine Banalität. Klar, irgendwann wird im Lauf der Menschheitsgeschichte Gott zum Ziel kommen. Oder, und dann würde es ganz spannend, es könnten Sie und ich sein. Das heißt, das Geschlecht, das den Feigenbaum wieder ausschlagen sieht, könnte auch noch erleben, wie Gott mit seiner Geschichte zum Ziel kommt. Wäre auch eine mögliche Deutung und dann wäre sie sehr aktuell. Es ist also interessant, wie man über Gottes Wort nachdenken kann. Eines ist auf jeden Fall klar, Jesus wird wiederkommen und das Reich Gottes wird zum Ziel kommen. Wenn Sie die Bibel mal gelesen haben im Neuen Testament, wurde Jesus verhört. Es sollte ja ein Grund für seinen Tod gefunden werden. Er wurde verhört von diesem hohen Priester. Und dieser hohe Priester fragte dann zuletzt, was er fast gar nicht über die Lippen brachte, weil ein frommer Jude den Namen Gottes nicht aussprechen wollte. Er war ihm einfach zu heilig. Er fragte dann schließlich doch, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Ja, das musste er wahrscheinlich tief Luft holen, um das überhaupt auszudrücken. Und Jesus sagte, ja, das bin ich. Und ihr werdet den Sohn des Menschen kommen sehen mit den Wolken des Himmels in seiner Herrlichkeit und Macht. Das haben die natürlich nicht geglaubt, sondern dachten, das ist so ein Wolkenkuckucksheim, was da angeboten wird von irgendeinem religiösen, überhitzten Mann. Als seine Freunde dann ihn verabschiedeten bei der Himmelfahrt, 40 Tage nach Ostern, ging er zurück in die Ewigkeit und er entschwand mit den Wolken des Himmels, standen da plötzlich zwei Männer, die Bibel sagt Engel, und sagten, was schaut ihr da immer nach oben? Ja, euer Leben spielt ja eigentlich auf der Erde dann weiter. Aber er wird so kommen, wie ihr ihn habt verschwinden sehen, das heißt mit den Wolken des Himmels. Und das sagt ja Jesus hier auch, dann wird man den Sohn des Menschen auf einer Wolke kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Ja, und die einen sollen ihre Häupter erheben und sich freuen, und die anderen werden vor Furcht voller Angst sein und vielleicht aus Angst sterben. Interessant, dieselbe Situation, völlig verschieden gedeutet und erlebt. Denken Sie mal an das Ende des Krieges. Ich war da so ein kleiner Knirps, 5 Jahre alt. Ich sah dann oft oben diese glitzernden Vögel am Himmel fliegen, diese alliierten Bomber. Und viele, die sie sahen, hatten wahnsinnige Angst. Stellen Sie sich mal die Insassen eines KZs vor, die auch im Freien waren, diese Bomber fliegen sahen und sagten, hoffentlich erleben wir das noch, dass die zum Ziel kommen und dass dieses Volk hier endlich den Krieg verliert, damit wir befreit werden. Die einen wussten, das ist unser Untergang, und die anderen wussten, das könnte unsere Befreiung werden. Gleiche Situation, ganz verschieden erlebt, weil die Anbindung völlig verschieden war. So kann in dieser Endzeit der Erde der eine nur voller Angst sein und der andere voller Zuversicht. Völlig verschieden. Ja, jetzt wird es theologisch. Hier ist die Rede von Erlösung. Hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Jesus gilt uns als Erlöser. Und zwar nicht nur etwas, was in der Zukunft liegt, sondern schon in der Vergangenheit begonnen hat. Er hat uns am Kreuz losgelöst von der Schuldfrage. Ja, in dem Wort Erlösung steckt ja dieses Loslösen drin. Er hat uns losgelöst von dieser trennenden Schuld, die zwischen Gott und uns steht, dadurch, dass er Vergebung als Geschenk in die Welt brachte. Und wenn Jesus in ihr Leben kommt, das ist ja ein zweiter Schritt, ja nicht nur was damals geschah, was heute geschieht, wenn Jesus in ihr Leben kommt, weil sie ihn darum bitten, dann überwindet er in ihrem Leben auch die Sünde. Sünde bedeutet Trennung, ja, in diesem deutschen Wort Sünde steckt das Wort Sund, der Sund zwischen Dänemark und Schweden, ist eine Meerenge, wo Land getrennt ist, selbes Wort stammen. Und so sind Sie und ich von Geburt an getrennt von Gott. Das heißt, wir kommen als Sünder auf die Welt, weil keiner Gott im Herzen hat, wenn er geboren wird. Insofern sind Sie Sünder von Geburt, nicht moralisch, theologisch getrennt von Gott. Und wenn Jesus in Ihr Leben kommt, erlöst er Sie von dieser Trennung und schenkt eine bleibende Verbindung. Die Bibel nennt das eine ewige Verbindung, ewiges Leben. Insofern erlöst er Sie von der Schuld, erlöst Sie von der Sünde. Und für jeden, der Jesus kennt oder vielleicht noch kennenlernt, wäre ja die persönliche Frage interessant, wovon hat er mich denn sonst alles noch erlöst? Vielleicht von irgendeiner Verkrampfung in meinem Leben, von Angst, von Sinnlosigkeit, ja, auch von Schuld ganz konkret. Aber nicht nur wovon hat er mich erlöst und befreit, sondern auch wozu hat er mich erlöst? Was habe ich kennengelernt? Was ist das Ziel in meinem Leben? Vielleicht, dass ich merke, ich kann Gott zur Verfügung stehen. Er ist bereit, etwas durch mich zu tun und auch zu sein. Für Christen ist Erlösung schon geschehen, als Jesus starb und in ihr Leben kam. Aber im Römerbrief steht auch, dass wir auf die Erlösung unseres Leibes warten, Römer 8, Vers 23. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird all das, was uns jetzt noch hindert und bindet, auch an Krankheit, Schwäche, persönlichem Versagen, endlich zu Ende sein. Und wir werden diese Freiheit erleben in der Gegenwart von Jesus. Dabei müssen wir einen Aufblick üben. Auch ein Abraham war enttäuscht, dass er keinen Sohn hatte und sagte, ich soll hier mal der ganzen Welt zum Segen werden, ich habe ja noch nicht mal ein Nachkommen. Und Gott führte ihn aus seiner Wohnung raus, es war gerade Nacht, sagte, jetzt schau mal in den Himmel, schau dir die Sterne an, ob du sie zählen kannst. So groß werden deine Nachkommen werden, so zahlreich. Das heißt, er richtete seinen Blick nach oben. Und das ist auch für Sie und mich ganz wichtig, nicht immer nur die Probleme zu sehen, sondern auch diesen Blick nach oben zu richten. Psalm 34, Vers 6, blicket auf zu ihm, so strahlt euer Antlitz und ihr müsst nicht zu Schanden werden. Oder im Neuen Testament, Hebräer 12, Vers 2, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jetzt eine theologische Unterscheidung. Für Christen ist Jesus ihr Erlöser, der am Kreuz diese Schuldfrage geklärt hat, der in ihr Leben kam. Und die Bibel sagt von dieser kommenden Geschichte, jetzt wird es sehr theologisch, wenn Jesus wiederkommt, wird er diese lebenden Christen zu sich holen in die Ewigkeit und die toten Gläubigen werden auferstehen. Aber die Weltgeschichte geht weiter, die hört nicht auf. Und die Bibel spricht dann von einem sogenannten Antichristen, der dann kommt. Es heißt, einem politischen und religiösen Führer, dem es für kurze Zeit gelingen wird, einmal auf der ganzen Welt einen Weltfrieden herzustellen, sowas gab es ja noch nie, auf der ganzen Welt einen Weltfrieden herzustellen, für ganz kurze Zeit, ehe dann alles auseinanderplatzt und bricht und das Chaos beginnt. Die Christen würden also sozusagen vor dieser Zeit, dieses Chaos, in die Ewigkeit gehen, während das Volk Israel durch diese Zeit hindurch muss, und erst am Ende dieser 7 Trübsalsjahre im Übergang zu diesem 1000-jährigen Reich gerettet würde. Die Bibel spricht davon, dass es auf der Erde 1000 Jahre lang ein Friedensreich geben wird, in dem Jesus dieser Friedenskönig sein wird. Wir können uns das unter unseren jetzigen Umständen kaum vorstellen, aber Gottes Wort sagt das ganz klar. Man kann es vergleichen, diesen Unterschied zwischen den Christen und dem Volk Israel, mit der Geschichte vor der Sintflut, da gab es einen Mann, der hieß Henoch, das heißt, er lebte mit Gott und plötzlich ward er nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Gut, kann sein durch den Tod, kann aber auch sein, dass er einfach in die Ewigkeit geholt wurde, ohne zu sterben. Während zum Beispiel ein Mann wie Noah und seine Familie, die mussten durch die Flut hindurch gerettet werden und dann waren sie diejenigen, mit denen Gott auf der Erde wieder neu begonnen hat. Könnte man sagen, die Christen sind wieder Henoch, die vor der Flut, vor der Katastrophe gerettet werden. Und das Volk Israel ist wieder Noah, der durch die Katastrophe hindurch muss, um dann auch gerettet zu werden. Allerdings spricht die Bibel dann nur noch von 144.000 aus diesem Volk, was sicher auch nicht sehr viele werden, verglichen zu den Millionen, die es jetzt hat. Ja, Jesus wird wiederkommen mit den Wolken des Himmels. Kann man natürlich sagen, einmal bange machen zählt nicht. Das übliche Wolkenkuckucksheim an Vertröstung auf ein Jenseits, wer weiß, ob es das gibt. Sie kennen diesen deutschen Philosophen Feuerbach, der sagte, dieser Glaube der Christen ist ja nichts anderes als eine Projektion ihrer Wünsche und Sehnsüchte an den Himmel. Und dann glauben sie an ihre eigene Projektion, das heißt an den Gott, den sie sozusagen selber geschaffen haben, mit ihren Vorstellungen, an den glauben sie jetzt und leben abhängig von dieser Vorstellung. Gut, das war seine Deutung, ich sehe das sicher ein bisschen anders. Interessant ist, auch wenn die Geschichte, wir wissen nicht genau, wie weit wir in der Geschichte vorgerückt sind, aber irgendwann trifft alles ein. Stellen Sie vor, Sie haben Ihren Urlaub schon gebucht für nächstes Jahr, Sie wissen, am so und so vielten Juli geht das los, haben Sie noch ein Dreivierteljahr vor sich, fast. Aber irgendwann kommt der Tag, wo Sie die Koffer packen und losfahren oder losfliegen. Oder wenn ich denke, als ich als junger Pfarrer hier nach Obertshausen kam, 1968, bekam ich eine Ernennungsurkunde, da stand mein Pensionsdatum drauf. April 2005. Dachte ich, oh weh, das ist ja eine halbe Ewigkeit, im nächsten Jahrtausend. Wer weiß, ob du da überhaupt noch lebst, wie das dann aussehen wird. Auch so ein Datum rückt näher und irgendwann ist es da. So ist das, was Jesus hier sagt über diesen wiederkommenden Menschensohn, etwas, was für uns ganz weit weg ist, aber irgendwann ist es da. Und es ist sicher gut, sich darauf einzustellen, weil Gottes Wort immer zutrifft. Ihr und mein Wort trifft oft zu, aber nicht immer. Denken Sie an Politiker, die vor der Wahl etwas anderes sagen als hinterher, manchmal, nicht immer. Dann trifft es teilweise zu, manchmal auch nicht oder nur halb. Gottes Wort trifft immer zu, weil er morgen immer noch derselbe ist wie heute. Ja, ob Sie morgen in Ihrer Firma immer noch etwas zu sagen haben und Ihr Wort dort immer noch gilt, ist ja eine Frage. Oder übermorgen. Gott hat morgen immer noch etwas zu sagen, weil er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Und deshalb ist das, was er zusagt, auch morgen noch die Wahrheit. Jesus sagt hier, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, wenn jemand bleibende Orientierung sucht, ist es gut, Gottes Wort kennenzulernen, weil das das Einzige ist, was bleibt. Die Bibel geht so weit, dass sie sagt, dass durch dieses Wort auch die Welt geschaffen wurde. Er sprach und es geschah. Er befahl und es war da. Das ist sicher ganz interessant, dieses Wort kennenzulernen. Sie kennen diesen Vers vielleicht aus dem Psalm 119. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Hier wird also eine unruhige Völkerwelt beschrieben, einen wiederkommenden Jesus. Eine Erlösung für die, die ihn kennen und große Angst für die, die ihn nicht kennen. In Jesaja 60 steht etwas, was in der Weihnachtszeit oft vorgelesen wird. Da ist die Rede von dem Dunkel der Völker, aber über dir strahlt auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ich möchte es jetzt etwas persönlicher machen. Wir wissen ja nicht genau, wie weit wir in dieser Weltgeschichte vorgedrungen sind. Es kann ja auch sein, dass es in Ihrer persönlichen Lebensgeschichte dunkel ist. Ich kenne Sie oft nicht. Und da ist es auch gut, einmal nach oben zu schauen und zu wissen, da ist ein Herr, der als Licht auch für mich da ist. Licht bedeutet Hoffnung, Vertrauen, Orientierung, auch Liebe und Zuversicht. Wieder nach oben zu schauen. Und wenn unser Glaube wächst, heißt es ja nicht, dass ich mich in irgendetwas hineinsteigere und immer mehr engagiere, sondern dass ich immer mehr Zuversicht gewinne zu Jesus und erwarte, dass er für mich da ist und auch durch mich hindurch dann lebt. Am Anfang sprachen wir von diesem Zyklus, dieser Wiederkehr von Vergehen und Werden, aber die Alternative dazu ist nicht Vergehen und Werden, sondern sich mit dem zu beschäftigen, was bleibt. Das, was bleibt, ist Gott, was bleibt, ist sein Wort und wenn Sie es als Geschenk empfangen haben, ist das, was bleibt, das ewige Leben. So wünsche ich Ihnen diese Zuversicht, dieses Aufschauen zu ihm und dadurch sein Licht in Ihrem und auch in meinem Leben. Jesus, du weißt, in welcher Lage jeder Einzelne unter uns ist. Du weißt, ob er dich kennt und diese Erlösung schon angenommen hat. Du weißt, ob es dunkel ist in seinem Leben. Schenke du diesen Blickkontakt zu dir, diese innere Verbindung und hab Dank für dein wunderbares Licht. Aber auch für deine Gegenwart und Zukunft, die du schenkst und erschließt. Amen.